Ihr Lieben, guten Morgen. Ich habe gleich zu Beginn eine Frage an euch. Wer von euch liebt Geschenke? Weil die Hand hoch. Oh, ja. Ach, die vernünftigen Erwachsenen, die zeigen das nicht so, ne? Ich glaube, dass noch ein paar mehr Geschenke lieben, als ihr es gezeigt habt. Danke für euer Handzeichen. Wisst ihr was? Wir haben tatsächlich bei uns zu Hause schon Diskussionen am Esstisch, welche Weihnachtsgeschenke es eventuell für unsere Kinder geben könnte. Einer unserer Söhne hat uns schon gesagt, also ich hätte gern das und das und überlegt, aber jedes Mal neu. Also das ist auch ein bisschen verschieden. Auf jeden Fall, er liebt Geschenke und freut sich schon auf Weihnachten. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viel Tag Weihnachten ist, aber ich habe das Gefühl, da ist das für mich noch ein Stückchen. Ja, auf jeden Fall, jetzt wisst ihr, wie es bei Flex ist, am Esstisch zum Glück, wir reden über Weihnachtsgeschenke, auch wenn noch Spätsommer ist. Es gibt ja so unterschiedliche Geschenkphilosophien. Und heute ist es meistens so, dass man was schenkt, was wertvoll ist, was man vielleicht nicht unbedingt braucht, aber was irgendwie schick ist oder hip ist. Einfach, weil es ihn ist. Zu meiner Zeit, als ich noch klein war, also so ganz früher, da war es noch ein bisschen anders. Da hat man vor allem Sachen geschenkt, die praktisch waren. Also da gab es zu Weihnachten dann eine warme Winterjacke und Socken und vielleicht auch Schlittschuhschoner. Habt ihr das auch schon mal gehört? Schlittschuhschoner? Meine Schwester, die 8 Jahre älter ist als ich, sie war eine begeisterte Schlittschuhläuferin. Und sie hatte dann auch irgendwann Schlittschuhe bekommen, das war gar nicht so einfach damals. Und dann brauchte sie natürlich noch solche Schlittschuhe. Das sind diese orangen Dinger da unten dran, die an die Kufen kommen, damit wenn man mal nicht auf dem Eis ist, damit die nicht gleich kaputt gehen. Also die Mädels von euch, die vielleicht Schlittschuhe laufen, die kennen das vielleicht noch. So, das war also diese orangen Dinger, genauso hatte meine Schwester sie zu Weihnachten bekommen. Ich war damals in kleinen Dürren vor ungefähr 3 Jahren und meine Schwester hatte sich so gefreut über diese Dinger, dass ich so für mich gedacht habe, das muss so ein tolles Geschenk sein. Ich muss sowas auch haben. Und ich weiß noch, an dem zu Weihnachten habe ich dann ständig meine Eltern gelernt, ich will auch solche Schlittschuhschoner, kaum dass ich es rausgebracht habe als kleines Kind. Ich will es auch haben, ich will es auch haben. Naja, eine lange Geschichte kurz gemacht, irgendwann. Als ich dann ein bisschen älter war und selber Schlittschuh laufen konnte, habe ich tatsächlich solche Dinger bekommen. Ich habe mich riesig gefreut. Ich mag heute immer noch praktische Geschenke. Also, falls ihr mal einen Tipp braucht, ich würde mich zum Beispiel riesig über so einen nagelneuen Thermomix freuen. Also, da hätte ich zum Beispiel jetzt daneben nur mal so, falls ihr so überlegt, ach, könnte ich denn jetzt hier vorne machen. Ich habe beiseite. Wir wollen uns heute tatsächlich über Geschenke Gedanken machen, aber nicht solche, die man unbedingt anfassen kann, sondern Geschenke, die uns Gott macht. Und um Gottes Intention in Bezug auf die Geschenke richtig zu verstehen, brauchen wir ein Gesamtbild, wo man das eingebettet hat, was das eigentlich alles soll. Und es wird heute konkret um 5 Geschenke gehen und wir werden uns dann den Kontext von diesen Geschenken auch anschauen. Und die Geschenke sind im Letzten dafür da, dass wir Reich Gottes miteinander bauen und gestalten. Also ich sage euch gleich, schneidet euch innerlich so ein bisschen an oder schnappt euch einen Zettel und einen Stift oder schreibt auf eurem Telefon mit, macht euch Notizen, weil es wird stellenweise, ich will nicht sagen komplex, aber auch nicht so, dass man einfach abhängen kann. Also ich mache euch Mut, ich hoffe, ihr habt gut gefrühstückt und ihr habt genug Zucker im Blut, dass ihr jetzt richtig wach seid, wenn nicht, holt euch noch einen Kaffee. Denn wir wollen jetzt einen Bibeltext lesen, der es in sich hat, und zwar Epheser 4, die Verse 11 bis 13. Ich lese nach der NEU, die Übersetzung, und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten. Und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Alles klar, oder? Muss man nichts mehr sagen, ne? Habt ihr es festgestellt, dieser ganze Abschnitt besteht gerade mal aus zwei Sätzen. Also der Paulus, der das geschrieben hat, der hat es irgendwie mit dem Ausdruck, ich weiß nicht, also der hat irgendwie für Leute geschrieben, die gebildet waren, keine Ahnung. Wenn ihr jetzt nicht alles auf einmal verstanden habt, dann geht es euch wie mir. Herzlich willkommen. Wir werden jetzt uns gemeinsam auf den Weg machen, diesen Text ein bisschen auseinanderzudrücken und dann werden wir merken, das, was jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch klingt, ist es aber gar nicht. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Das war in Kleinasien. Aber wisst ihr was? Die Gemeinde war so eine Gemeinde, die sich irgendwie multipliziert hat und eine andere Gemeinde gegründet hat, sodass der Brief nicht nur an eine Gemeinde ging, sondern an viele Gemeinden. Und das ist insofern interessant, weil das, was Paulus in dem Brief schreibt, hat tatsächlich einen Charakter von Grundlagen. Oder diesen Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, ist so eine Art Grundlagentext, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Und deswegen ist es interessant, da mal tiefer einzusteigen. Und zwar, was sind denn das für Geschenke, die Gott uns durch seinen Geist macht? Paulus zählt am Anfang gleich ein paar Begriffe auf, die so in unserem normalen Wortschatz nicht unbedingt drin sind, wenn ihr nicht unbedingt Pastor seid oder Gemeindemitarbeiter. Da geht es um Apostel und Propheten, um Evangelisten, um Hirten und um Lehrer. Das sind Menschen, die Gott auf eine bestimmte Art und Weise begabt hat, damit, so steht es im Text, der Leib Christi aufgebaut wird. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ganz einfach, Paulus verwendet manchmal so Vergleiche und der Leib Christi ist nichts anderes als die Gemeinde Gottes. Erwähnt es auch an anderer Stelle in der Bibel, in seinen Schriften, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Also, das haben wir jetzt schon mal geklärt. Und es gibt einfach ein Ziel damit. Und jetzt wird es insofern interessant, die Gaben, die Paulus hier erwähnt, die der Heilige Geist gibt, die führen die Gemeinde in die ganze Fülle Christi hinein. Das ist jetzt wieder so ein komisches Wort. Was hat es damit auf sich? Einige, die schon länger zum Gottesdienst kommen oder die Bibel lesen, beziehungsweise das Neue Testament, die kennen den Begriff, die Evangelien, und in den Evangelien, da sind eine Menge Geschichten drin, wie Jesus gewirkt hat und wie Jesus ist. Nicht nur, was er getan hat, sondern wie er überhaupt ist. Und da ist jemand, der liebt, der Wunder tut, der heilt, der tröstet, der aber auch manchmal zurechtweist, der sich selbst opfert und der sogar stirbt und dann von den Toten wieder aufersteht. Kurz gefasst, Jesus verkörpert Gottes Liebe und gerechte Herrschaft auf dieser Erde. Das heißt, er bringt das Reich Gottes uns nahe. Er verkörpert das und er sagt, so ist es eigentlich von Gott gemeint, wie Leben sein soll. Und das ist diese Fülle, die Paulus damit beschreibt. Und wenn ihr jetzt mal kurz hier rüber guckt, dann merkt ihr, dass das Ganze ja unser Jahresmotto erinnert. Nämlich, wer an mich glaubt, wird die gleichen Tage vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größer, denn ich gehe zum Vater. Das ist die Fülle von Jesus. Das ist die Fülle, die Jesus vom Himmel auf die Erde gebracht hat. Und wenn Bubi vorhin gerade für Heilung gebetet hat, dann ist es ein Teil von dieser Fülle, die wir als Gemeinde schon zum Teil erfahren haben und noch mehr erfahren wollen. Das ist nur ein kleiner Teil, das ist nicht alles davon, aber es ist ein wichtiger Teil. Also, das große letztendliche Ziel, was Gott mit uns hat, also mit uns, mit seiner Gemeinde, mit dir als Kind Gottes, mit uns als Marion Berlin, ist das, was im Himmel schon Realität ist, nämlich das Vollkommene, Perfekte, das Gute, dass das auf die Erde kommt. Dass das Realität wird. Dass das nicht nur ein Wunsch ist, sondern dass das Realität wird. Und das ist der Sinn und Zweck dieser Gaben. Denn das, was Jesus in sich trägt, ist der Himmel. Oder man kann auch sagen, die uneingeschränkte, perfekte, liebte und gerechte Herrschaft Gottes. Jesus' Herz, sein Wesen ist voll davon. Deswegen schreibt auch Paulus von der Fülle. Jesu Herz ist so voll davon, oder sein Wesen ist so voll davon, dass gar nichts anderes mehr Platz hat. Könnt ihr euch das vorstellen? zu viel oder ich habe keine Lust oder ich kann gerade nicht oder ich hatte eine stressige Woche, sondern er ist voll von diesem perfekten und von diesem liebenden Wesen, das Gott ist. Und er, sein Wunsch ist, dass wir genau das sind und weitergeben. Jetzt ist genau die Frage, wie können wir in diese Fülle hineinwachsen? Und der Paulus ist ein guter Pädagoge, der ist davon ausgegangen, dass wir uns vielleicht auch die Frage stellen, und der schreibt nämlich, beschreibt den Weg, wie wir dahin kommen. Und er schreibt, mündige, also reife Christen haben diese ganze Fülle, also den Himmel in ihrem Herzen. Okay, mündige oder reife Christen, wie geht das jetzt schon wieder? Also ihr merkt schon, es gibt hier immer so eine Kette, wie, holen die Ursache zurück. Okay, also, indem die Wirklichkeit und das Wesen Jesu immer mehr Teil von uns wird und wir als Kinder Gottes an einem Strang ziehen. Also so wie Jesus ist, was wir gerade gelesen haben, so voll wie die Evangelien sind, so wie er ist, dass das in unserem Herzen immer mehr Raum gewinnt. Aber Paulus schreibt ja auch noch, dass wir das gar nicht ganz alleine schaffen können, sondern dass wir das gemeinsam als Einheit nur schaffen können, als Gemeinde. Also nur mal so ein kurzer Seitenweg, ich will das gar nicht vertiefen. Wenn du denkst, du kannst als Christ ganz alleine für dich leben, das wirst du nur schwer oder gar nicht schaffen. Wir brauchen uns gegenseitig. Okay, und jetzt ist die große Frage, wie kommen wir als Gemeinde oder überhaupt als Gemeinde dahin? Der Heilige Geist, der ist nämlich der Menschen bedarft hat und nämlich auf verschiedene Art und Weise. Nämlich, das haben wir gerade gelesen, als Apostel, als Propheten, als Evangelisten, als Hirten und als Lehrer. Und genau das ist der Weg dahin. Wenn ihr das jetzt seht, hier an der Leinwand, ist relativ deutlich, wie ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ist in den ganzen großen Organen, die hier drin. Das heißt, die Begabungen haben im Letzten das Ziel, dass Gemeinde ein Trainingslager ist für Christen, die reif werden wollen. Und damit letztendlich die uneingeschränkte Herrschaft Gottes sich entfalten kann. Ich weiß nicht, was du für eine Idee von Gemeinde hast, aber ich vermute mal, dass dieser Begriff Trainingslager und Gemeinde nicht unbedingt immer gleich in einem Zusammenhang bei dir oder bei mir steht. Aber genau das sagt Paulus hier, dass es hier darum geht, dass Christen ausgerüstet werden und gar nicht so sehr bedient werden und betuppelt werden. Und Menschen, die die genannten Begabungen haben, sind quasi das Trainerteam. Also ihr könnt euch das vorstellen wie eine Fußballmannschaft, unsere Nationalmannschaft. Das ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel gerade, ne? Aber egal, ich nehme es trotzdem mal. Da ist auch der Erfolg, ob sie gut sind, hängt natürlich von den Spielern ab, aber nicht nur. Da ist ein ganzes Team von Leuten dahinter, die sie trainieren. Da ist erstmal der Trainer, dann ist der Assistent von dem Trainer, dann gibt es da noch Physiotherapeuten und ich weiß nicht, was es dann noch alles gibt, Strategen und so weiter und so fort. Da ist ein ganzes Team dahinter, die gemeinsam überlegen und die gemeinsam die Zielrichtung vor dem Spiel oder überhaupt wie die Mannschaft aufgestellt sein soll, die das miteinander überlegen und die sich gegenseitig fragen und ergänzen. Und so ähnlich ist das hier gemeint. Also der Heilige Geist beschenkt die Gemeinde mit unterschiedlichen Gaben, damit sie reife Christen hervorbringt, die vollmächtig Boten Gottes sind, Boten für Gottes Reich sind. Ich lese jetzt nochmal den Bibeltext, vielleicht wird es jetzt nochmal klarer. Und zwar, und er gab die einen als Apostel. Er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib Christi aufgebaut wird. Mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und mit der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Also vielleicht klingt das jetzt nicht mehr ganz so kryptisch. Wenn doch, nehmt euch heute Nachmittag mal ein paar Minuten Zeit, lest den Text und packt eure Mitschriften aus und lasst euch nochmal durch den Kopf gehen. So, geschafft. Seid ihr noch mit mir? War jetzt ein bisschen komplex. Bibel ist manchmal nicht so ganz einfach, aber es ist Gottes Wort. Deswegen ist es manchmal wichtig und auch gut, dass wir uns manchmal ein bisschen weiter reinbohren und nicht nur an der Oberfläche kratzen. Jetzt geht es darum, was sind denn die Geschenke im Einzelnen? Und ich möchte euch jetzt im Anschluss eine zugegeben ein bisschen konstruierte Geschichte erzählen, aber die macht so ein bisschen was deutlich von dem, was Paulus hier eigentlich meint. Stellt euch vor, ihr seid draußen unterwegs, auf der Straße, zu Fuß oder mit dem Auto, und ihr kommt dazu, wie gerade ein Unfall passiert ist. Zwei Autos sind irgendwie ineinander verkeilt auf der Straße, es ist schon eine Trauer von Menschen drumherum, und ihr kommt sowieso nicht weiter, also bleibt ihr stehen und guckt mit. Und dann passiert Folgendes. Ein Mensch tritt aus der Menschenmasse heraus und die Polizei ist noch nicht da, das heißt, man kann auch frei zugehen, hat auch frei Zugang zu der Unfallstelle. Und der Mensch kommt dahin und inspiziert erstmal den Unfallort und rekonstruiert ganz genau den Unfallhergang. Wie ist das jetzt gekommen, dass diese zwei Autos irgendwie ineinander gefahren sind? Und dabei geht ihm auch überhaupt kein Detail. Der eine ist von links gekommen, der andere ist gerade ausgefahren, keine Ahnung. Und anhand von seinem logischen Denken und weil er sehr akribisch ist und weil er wirklich alles genau wissen will, merkt er gleich, so und so ist dieser Unfall zustande gekommen. Und für ihn ist es auch nicht nur wichtig, dass er weiß, wie ist das zustande gekommen, sondern dass er sagt, Mensch, das wird man vermeiden können. Man hätte es vermeiden können und ich werde jetzt hier eine Schulung demnächst hier anbieten, wie man solche Art von Unfällen vermeiden kann. Und werde euch, alle die interessiert sind, werde euch erklären, wie man sowas vermeiden kann und dass solche Situationen, wie man sich in solchen Situationen überhaupt verhalten soll. Dieser Mensch, der so, zugegeben ein bisschen überspitzt, aber der so handelt, der hat ein Herz dafür, Ursachen zu erforschen und Schulungen anzubieten. Wem könnte man diesen Begriff zuordnen? Ihr könnt mal reingucken, wenn ihr schon eine Idee habt. Es ist einer von diesen fünf Begriffen. Es könnte ein Lehrer sein. Ein Lehrer, gibt es auch recht genau. Dann ist es darum, Ursachen zu erforschen und Schulungen anzubieten. Dann kommt die nächste Person. Ein anderer, eben die nächste Person, merkt, Mensch, da gibt es ja Verletzte. Da muss ich doch schon gekümmert werden. Mensch, da blutet ja einer, hat jemand Verbandszeug. Und man, da ist ja noch ein Kind, das weint. Da muss ich dann auch schon gekümmert werden. Und dieser Mensch kümmert sich um die ganzen Betroffenen, auch die vielleicht den Unfall gesehen haben und jetzt auch unter Schock stehen. Und er versucht denken und guckt nach Verbandsmaterialien, tröstet die Leute, betet auch für sie. Und er bleibt ganz lange an dem Unfallort. Und als er dann endlich nach Fahrradzeit nach Hause fährt, dann ist er zu Hause angekommen und ruft auch nochmal an, ob es allen Beteiligten gut geht. Ihm ist das Wohlergehen sehr wichtig von Menschen, besonders von denen, die gerade in Not sind. Welcher Typus könnte das sein? Genau, ein Hirte. Jetzt habt ihr es langsam verstanden, worauf ich hinaus will. Wunderbar. Es ist ein Hirte. Ein Hirte, der hat ein Herz für Menschen, die verwundet sind oder in Not sind oder überhaupt ein Herz für Menschen. Als nächstes kommt wieder eine andere Person. Und die kommt an den Unfallort und die größte Frage, die diese Person umtreibt, ist, haben sich diese Menschen für Jesus entschieden? Wissen sie überhaupt, was nach dem Tod kommt? Und hier hätte jemand sterben können. Was passiert mit dir, wenn du stirbst? Wie geht es dann weiter? Ist das für dich geklärt? Und der steigt aufs Auge und sagt, hey Leute, hört mal zu. Nach eurem Tod weitergeht. Ist eure Beziehung zu Gott geklärt? Und es ist egal, was die anderen Leute von ihnen denken oder ob da andere ihn komisch finden, ihm ist das so ein großes Anliegen, dass er das macht, egal was andere Leute von ihm denken. Welcher Mensch könnte das sein oder welcher Typus? Ich höre so leise, Evangelist, genau, es könnte ein Evangelist sein. Der Evangelist hat ein Herz dafür, dass Menschen eine persönliche Beziehung mit Gott kommen. Und jetzt kommt noch einer dazu. Der tritt aus der Menschentraum heraus und sagt, ich habe es gewusst. Ich habe genau gewusst, dass heute um diese Uhrzeit an dieser Stelle ein Unfall passiert. Zugegeben, es ist ein bisschen überspitzt, ja, damit es ein bisschen deutlich wird. Gott hat mir diese Woche einen Traum geschenkt und er hat mir gesagt, es wird hier auf unserer Straße in Ukraine gehen. Und deswegen bin ich jetzt gar nicht überrascht, dass das passiert. Und er geht zu den Leuten hin, zu bestimmten Leuten, weil er den Eindruck hat, Gott möchte diesen Leuten was Bestimmtes sagen. Auf seinem Weg nach Hause ist er im Gebet und fragt Gott, wo er vielleicht heute oder die nächsten Tage nochmal gebraucht wird, weil irgendwo ein Unfall passiert. Wer ist das? Das ist der Prophet, genau. Sein Herz schlägt dafür, dass er Gottes Botschaft hört und dass er diese Botschaft für bestimmte Menschen weitergibt. Manchmal im privaten Rahmen, aber manchmal auch vor Menschen. Er ist ein prophetisch begabter Mensch. Und jetzt kommt noch eine Person, die letzte. Und diese Person, ihr könnt euch schon denken, wer das ist, versucht alles Nötige in die Wege zu leiten. Er ist jetzt gar nicht so in Details verwickelt, aber er sagt, Mensch, wir brauchen jetzt jemanden, der sich um die Kinder kümmert, die hier rumrennen und die gut sind. Wir brauchen Decken, wir brauchen Verbandsmaterial, wir brauchen Arzt, wir brauchen vielleicht auch die Feuerwehr. Ach, die Polizei ist ja auch noch nicht hier mit. Wer kann sich darum kümmern? Er hat das gesamte im Blick, aber nicht nur das, sondern
er möchte, dass in diese verfahrene Situation letztlich das Reich Gottes hineinkommt und der Wille Gottes geschieht und dass diese Situation mit dem Willen Gottes in Berührung kommt. Die Rede ist von einem Apostel, der ist noch übrig, genau. Ich weiß, die Geschichte klingt ein bisschen konstruiert, aber sie soll zugespitzt ein bisschen was verdeutlichen. Nämlich, dass die Geschenke es echt in sich haben und sie gehören nicht nur in diese Kategorie nice to have, also so nach dem Motto, schön, wenn ich es habe, aber wenn ich es nicht habe, ist es auch nicht so schlimm, sondern sie gehört zu der Grundausstattung jeder Gemeinde. Und wenn eine Gemeinde wirklich Strahlkraft haben will und Vollmacht haben will, dann sollten diese Gaben da sein und nicht nur punktuell vorhanden sein, sondern gelebt werden. Und das ist mir ein Anliegen, dass, wenn du vielleicht jetzt schon gemerkt hast, an der Stelle habe ich mich wiedergefunden, dann halte nicht hinterm Berg und sag, ja, okay, Gott hat mich begabt, aber ja, mal sehen, sondern die gehören zur Grundausstattung einer Gemeinde und die sollen auch ausgelebt werden. Es kann aber sein, dass du jetzt ein paar Fragen hast. So nach dem Motto, ich habe mich hier überhaupt nicht wiedergefunden. Ich bin weder ein Apostel noch ein Prophet und ein Hirte, weiß auch nicht so genau. Irgendwie passt das auf mich nicht. Das ist ganz gut möglich. Wisst ihr warum? Weil es nämlich noch viel mehr Gaben gibt, die der Heilige Geist gibt. Das könnt ihr auch mal nachlesen, beziehungsweise gibt es ja auch noch mehr Predigten zu dem Thema. Der Heilige Geist hat sich nicht nur auf 5 Gaben beschränkt, sondern hat noch viel mehr ausgeteilt und möglicherweise hast du dann eine von diesen Gaben, wenn du dich hier gerade nicht wiedergefunden hast. Diese Gaben sind auch ganz wichtig. Mir geht es nur heute an der Stelle um diese Gaben, weil sie nämlich so eine Art Grundgerüst für Gemeinde sind. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die Gemeinde ist der Leib Christi. Und stellt euch vor, dass diese Gaben so eine Art Skelett sind. Und was ist, wenn das Skelett bei einem Menschen fehlt? Dann steht er gar nicht, dann ist er gar nicht aufrecht, dann funktioniert das alles überhaupt gar nicht. Und so ähnlich könnt ihr euch diese 5 Gaben vorstellen. Übrigens, ich habe es hier schon auf der Präsentation stehen, man spricht da auch von einem 5-fältigen Dienst, weil das eben 5 verschiedene Gaben sind. Andersherum kann es auch sein, dass du gemerkt hast, boah, ich habe mich jetzt beim Evangelisten wiedergefunden, aber irgendwie habe ich auch eine prophetische Ader. Ich habe nicht nur eins. Es kann also möglich sein, dass du merkst, okay, ich bin vielleicht mit mehreren von diesen Gaben begabt. Dann freu dich darüber. Der Heilige Geist, der verteilt die Gaben nicht nach Schema F, so nach dem Motto, jeder kriegt nur eine, damit es gerecht ist, sondern das ist ganz vielfältig und die Facetten sind ganz vielfältig. Ich sag's nochmal, der Heilige Geist beschenkt die Gemeinde mit unterschiedlichen Gaben, die wir jetzt gerade schon betrachtet haben, damit sie reife Christen hervorbringt, die vollmächtige Boten für Gottes Reich sind. Und diese Begabungen dienen dazu, dass die Kraft des Heiligen Geistes wirksam in die Gemeinde kommt. Das ist ja das Thema von unserer Predigtreihe, die Kraft des Heiligen Geistes. Schauen wir uns nochmal die Hand an. Also bei den Kindern ist es ja immer so, ne, entweder in der Schule oder auch bei unserem Kinderdienst hier in der Gemeinde, dass es oft mal irgendwie praktisch werden muss, damit man sich das merken kann. Und ich habe gedacht, wir machen das heute genauso. Also wenn eure Kinder nachher vom Skaten wiederkommen und fragen, Mama, Papa, was habt ihr eigentlich gemacht? Dann könnt ihr jetzt eure Hand zücken und könnt sagen, pass auf Kind, wir haben heute nämlich über einen Propheten gesprochen, über eine prophetische Begabung. Das ist der Zeigefinger. Denn damit kann man versinnbildlichen, dass Gott seine Absichten deutlich machen will. Dann gibt es den Evangelisten, das ist der Mittelfinger. Er ragt am weitesten in die Gesellschaft hinein, weil er eine große Leidenschaft für Menschen hat, besonders die, die Jesus noch nicht kennen. Als nächstes gibt es den Hirten, der Ringfinger. Man kann so sagen, dem sind die Menschen so wichtig in der Gemeinde, dass er fast mit ihnen verheiratet ist. Also er hat eine ganz enge Beziehung zu Menschen. Und dann gibt's noch den Lehrer, der kleine Finger. Wisst ihr, was man mit dem kleinen Finger gut machen kann? Man kommt besonders an Stellen rein, wo die ganze Hand nicht reinpasst. Da, wo es eng wird und wo man mal richtig in die Tiefe bohren muss. Und jetzt bleibt noch ein Finger übrig. Habt ihr es gemerkt? Der Daumen fehlt noch. Und das ist der Apostel. Und der kann nämlich als einziger Finger, das könnt ihr jetzt mal probieren, nehmt mal eure Hand. Der kann als einziger Finger alle anderen Finger berühren. Wenn ihr eine gesunde Hand habt, müsste das möglich sein. Ja? Ihr merkt, alle vier Finger sind mit dem Daumen verknüpfbar. Ich glaube, dass Paulus den Apostel nicht ohne Grund zuerst genannt hat. Denn ohne Apostel fehlt das Zusammenspiel der Gaben. Und bei ihm laufen so die Fäden oder die Finger, wie man es nimmt, zusammen. Und er gibt erst diesen einzelnen Gaben die Perspektive vom Reich Gottes. Seine Aufgabe und sein Anliegen ist es, die Gemeinde in ihre Bestimmung zu bringen, Menschen zu fördern, ihre Begabungen freizusetzen. Aber er ist genauso auch ein Pionier, ein Problemlöser. Manchmal oder sogar oft ist es der, der erstmal Dinge in Bewegung bringt und sagt, ich fange jetzt erstmal an. Und vielleicht machen dann noch manche mit und oft machen dann auch noch manche mit. Der so manchmal eine Initialzündung ist für manches. Aber auch der nicht nur im Moment lebt, sondern die langfristige Perspektive von Gemeinde im Blick hat. Der sagt, wo wollen wir eigentlich als Gemeinde sind und hin? Und sind wir noch in dieser Richtung, wo wir hinwollen als Gemeinde? Und ich glaube, dass eine Gemeinde, die einen apostolisch begabten Leiter hat, auf einem guten Weg ist und auf einem richtigen Weg ist. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Wie stellt ihr euch in eurem Herzen den optimalen, super perfekten Pastor vor? Noch bevor ihr das vielleicht jetzt gerade gehört habt. Ihr könnt gerne mal reinrufen, welche Eigenschaften ein Pastor haben soll. Wo ihr denkt, wenn ich mir einen Pastor aussuchen könnte oder schnitzen könnte, dann müsste der diese Eigenschaften haben. Ruft ruhig mal rein, was euch einfällt. Okay, er muss mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Wow, okay. Er muss lustig sein. Ich wiederhole das noch, dass es alle hören. Er sollte die Menschen im Blick haben. Okay. Die Bibel kennen, okay. Also, ich habe mal drei Sätze herausgesucht, die mir so im Laufe meiner Lebenserfahrung begegnet sind. Und die haben natürlich auch alle was Wahres an sich, ja. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist, aber na, wir werden sehen. Ein guter Pastor muss gut predigen können, denn er muss dafür sorgen, dass das Wort Gottes den Menschen nahegebracht wird. Ist erstmal nicht falsch, oder? Wir brauchen die Bibel, wir brauchen gute Predigten. Ein guter Pastor ist ein Hirte, der sich um seine Schäfchen kümmert und der von jedem Schäfchen weiß, wie es ihm geht und was es braucht. Ja, der Hirte. Ich glaube, das ist ein ganz verbreitetes Bild, dass Pastoren Hirten sein sollen. Und ich sag's euch, es ist wichtig, dass wir Hirten in der Gemeinde haben. Es ist ganz essentiell und ich glaube, dass Life Group Leiter zum Beispiel Hirten sein können und müssen. Noch eine andere Meinung. Ein guter Pastor muss Menschen erreichen, die Jesus noch nicht kennen, weil sie müssen ja errettet werden, die müssen noch Jesus kennenlernen. Und es gibt ganz sicher noch mehr solche Sätze. Die einen betonen mehr die Perspektive in der Gemeinde, die anderen betonen mehr die Perspektive nach außen. Wisst ihr was? Erst wenn diese einzelnen Begabungen eine Richtung bekommen, dann kann Reich Gottes Perspektive reinkommen. Und diese verschiedenen Begabungen, die Hirten, die Evangelisten, die Lehrer, wenn die richtig miteinander harmonieren, dann ergibt das ein richtiges Ganzes. Und der Apostel, der hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es ein harmonisches Ganzes wird. Und ich will jetzt zum Schluss nochmal ganz konkret werden, dass das nicht so abstrakt bleibt, so nach dem Motto, was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Ich habe überhaupt nicht so eine Begabung. Ja, schön, dass du jetzt mal da über das, so was Abstraktes sprichst. Ihr Lieben, das hat ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Gemeinde. Damals, vor ziemlich genau 8 Jahren, haben wir als Gemeinde einen Neustart gemacht. Viele von euch waren noch gar nicht dabei. Und es ist schön, dass ihr jetzt da seid. Und dass es zu diesem Neustart überhaupt kommen konnte, da gab es Menschen, die eine apostolische Entscheidung gefällt haben. Die gesagt haben, wir brauchen hier was Neues, weil wir unser Umfeld erreichen wollen. Und damals hat die Gemeinde, da waren wir noch gar nicht da, Daniel und ich, hat die Gemeinde gesagt, wir brauchen was und wir müssen hier einen Neustart kreieren. Das war eine apostolische Entscheidung. Vielleicht wundert sich der ein oder andere, warum unser Kapelleninnenleben irgendwie so ist, weil da hinten ist doch eigentlich, wenn man eine Kirche sieht, ist doch eigentlich das vorn, die Apsis da, wo das Heilige ist, der Altar oder wie auch immer. Wir haben vor einigen Jahren das Innenleben der Kapelle getreten. Wisst ihr warum? Nicht, weil wir das so unbedingt schöner fanden, es hatte keine ästhetischen Gründe, sondern weil wir gesagt haben, wir wollen noch mehr Leute erreichen. Wir wollen, dass hier noch mehr Platz ist für noch mehr Menschen und da hinten ist einfach Platz, der anders, wenn wir es anders gedreht hätten, ungenutzt bleiben könnte. Und jetzt sind da unsere Kinder, unsere Kleinen da hinten, die spielen können mit ihren Eltern und das ist wunderbar. Ich finde, dass der Raum richtig gut genutzt ist. Und noch was anderes. Unsere Gemeindevision hat apostolischen Charakter. Was wollen wir denn als Gemeinde? Dass normale Menschen freigesetzt werden, dass sie zu Nachfolgern Jesu werden und das nicht zu einem Selbstzweck, sondern dass sie Reich Gottes dahin bringen, wo es noch nicht ist. An den Arbeitsplätzen, bei dir auf Arbeit, an den Schulen, an den Unis, in die Familien, in die Nachbarschaft, zu den Alten und Kranken, aber auch zu den Managern, in die Wirtschaft, in die Politik. Da soll Reich Gottes reinkommen. Und wir haben das zusammengefasst in einem Satz. Wer möchte, kann mitsprechen, dass aus ganz normalen Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden, die furchtlos die Welt verändern. Das ist eine apostolische Vision und da wollen wir hin als Gemeinde. Daniel hat Anfang von diesem Gemeindejahr gepredigt und er hat einen Satz gesagt, den ich an der Stelle nochmal zitieren möchte, weil er mich selbst auch berührt oder weil das auch der Wunsch ist, der in meinem Herzen ist. Ich wünsche mir, hat er gesagt, dass Mavuno ein Ort wird, wo Menschen geheilt werden, wo Sehnsüchte gestillt werden, wo Versöhnung geschieht, wo Krisen überwunden werden. Und dann ging es noch weiter und weiter. Dass Mavuno ein Ort ist, wo Gottes Reich da ist und wirkt. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir sehen Ansätze schon davon. Und manchmal sind es nicht nur Ansätze, sondern es ist mehr. Aber ich wünsche mir noch viel, 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 viel mehr davon. Ich glaube, ich persönlich bin noch nicht so gefüllt mit dieser Fülle, die Jesus in sich trägt. Und ich wünsche mir das für mich und ich wünsche das euch und uns als Gemeinde, dass diese Fülle Jesu, der das Reich Gottes gebracht hat, wieder zurück oder überhaupt in uns kommt. Dass Mavuno tatsächlich eine Gemeinde wird, wo die Fülle Jesu überschwappt, wo das nur so rausschwappt. Und nicht nur aus der Kapellentür raus und dann ist gut, sondern dass jeder in seinen Alltag, in seinen Arbeitsplatz, in seine Familie, in sein Umfeld, dieses Reich Gottes in der Fülle mitbringt. Und wenn wir das wirklich sehen wollen, dann brauchen wir noch mehr diese Gaben, diese Entfaltung von diesen 5 Gaben. Was kann das für dich bedeuten? Jetzt wird's konkret, ganz individuell. Finde heraus, wenn du es nicht schon weißt, vielleicht weißt du es ja auch schon, welche Gaben Gott dir geschenkt hat. Ein kleiner Tipp, wer in der Live-Group ist, tauscht euch darüber aus. Die Live-Group, überhaupt Menschen, die man gut kennt, die sehen das manchmal noch viel klarer als man selbst, welche Gaben Gott einem geschenkt hat. Verstecke deine Begabungen nicht. Denn, und das ist mir wichtig, es geht hier nicht um dich persönlich. Gott hat dir die Gaben mit einem Zweck geschenkt, nämlich, dass du sie auspackst und zur Entfaltung bringst, damit die Gemeinde davon profitieren kann und letztendlich Reich Gottes gebaut werden kann. Also wenn du sagst, ach, ich kann ja nur, keine Ahnung, ich kann ja nur einen Kuchen backen. Wisst ihr was? Wir brauchen Menschen, die Kuchen backen können. Zum Beispiel heute. Wir haben heute einen Welcome-Café. Und da brauchen wir jemanden, der Kuchen backt. Für das Welcome-Café, für Gäste, die heute da sind. Wenn du denkst, Kuchen backen ist nicht wichtig, doch, es ist wichtig. Ja? Oder wenn du denkst, naja, ich kann ja vorne nicht so besonders gut reden, aber in einer Kleingruppe merke ich, dass da mein Herz schlägt, weil mir die Gemeinschaft wichtig ist, weil mir Menschen wichtig sind. Dann kann es sein, Mensch, versteck das nicht. Wir brauchen Live-Group-Leiter. Und was heißt wir? Die Gemeinde braucht es, damit Menschen andocken können. Versteck deine Gaben nicht. Und vielleicht hast du den Eindruck, oder du weißt es schon sogar schon von dir, dass du eine dieser fünf Gaben hast, dass du vielleicht ein Apostel bist, dass du eine prophetische Begabung hast oder ein Evangelist bist oder ein Hirte oder ein Lehrer. Aber du weißt noch nicht so genau, wie du sie einsetzen kannst. Manchmal sind solche Sachen ein Prozess und es dauert manchmal ein Stück, bevor man richtig seinen Platz hat oder bevor man vielleicht sogar weitergeführt wird. Bleib nicht da stehen, wo du gerade bist. Du kannst auf mich zukommen, du kannst auf Boogie zukommen, du kannst auf Daniel zukommen oder auf jemand anders aus unserer Gemeindeleitung. Bitte, bitte, wenn du den Eindruck hast, der Heilige Geist stupst dich jetzt gerade in diesem Moment an, dann lass diese Chance nicht ungenutzt, sondern sprich darüber. Ich habe jetzt noch zum Schluss Fragen, die ihr gerne in eure Live-Code oder vielleicht auch in eure Familie reinbringen könnt. Wie prägt diese Stelle in Epheser 4 meine Sicht von Gemeinde? Hat es vielleicht noch gar nicht geprägt? Ist das ein alter Schuh für mich oder ist das was ganz Neues für mich? Die nächste Frage ist, kenne ich meine Geschenke von Gott? Und habe ich sie auch ausgepackt oder hast du immer gedacht, das ist irgendwas Komisches, was ich in die Ecke stelle und nie mehr brauche? Gottes Gaben, Gottes Geschenke dienen immer einen Zweck. Und dann fang an zu fragen, welche sind das und wo habe ich sie vielleicht bisher eingesetzt und vielleicht gibt es ja auch noch Möglichkeiten, sie noch woanders einzusetzen. Und die letzte Frage, wo lasse ich den Heiligen Geist noch nicht in seiner ganzen Kraft zur Entfaltung bringen? Das kann unterschiedliche Gründe haben, weil ich vielleicht Angst habe. Ich weiß ja gar nicht, was dann passiert, wenn ich anfange, diese Gabe zu leben. Oder weil ich vielleicht stolz bin. Es kann auch sein, dass meine eigenen Wünsche wichtiger sind, dass dir deine Komfortzone wichtiger ist, dass du sagst, also wenn ich jetzt erstmal anfange, Menschen von Jesus zu erzählen, das kann unbequem für mich werden. Ja, das ist in der Tat so. Will ich auch gar nicht verleugnen. Aber dann frag dich, was ist wichtiger in deinem Leben? Oder eine ganz banale Sache, ihr kommt heute nach Hause und morgen früh ist wieder Montag und es geht wieder der Alltag los. Und der Alltag überschüttet wieder alles, wo dich der Heilige Geist vielleicht angestupst hat. Dann mach das jetzt in diesem Moment zu deinem Gebet. Sag, Heiliger Geist, ich will, dass du morgen früh, wenn ich aus dem Haus gehe und wenn ich wiederkomme, dass du noch genauso präsent bist und dass du mich da weiterführst in meine Begabungen. Ich lade euch ein, jetzt in diesem Moment mitzubeten. Ihr könnt gern schon ein bisschen Musik machen. Und ich bitte euch aufzustehen. Und wer möchte, kann gerne seine Hände öffnen. Als Symbol, als Zeichen, dass ihr offen seid für den Heiligen Geist. Dass ihr euch öffnen wollt. Wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr auch nicht die Hände öffnen. Ja, aber es ist eine Einladung an die, die sagen, Mann, ich möchte noch mehr in meine Begabungen hineinwachsen oder ich möchte sie herausfinden oder ich möchte so den Mut haben, sie zu leben. Dann öffnet eure Hände. Jesus, du verkörperst die Fülle von dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Die Fülle von Liebe, von Vollmacht, von mächtigen Worten, von Taten, von Heilungen. Jesus, und diese Fülle möchtest du in deine Gemeinde hineinbringen. Jesus, und das ist mein Gebet, dass Mavuno Berlin noch voller wird mit dieser Fülle. Dass es deine Fülle hier überfließt, dass hier wirklich jeder Mensch, jeder Raum, dass alles voll wird von deinem Wesen, von deiner Wirklichkeit, von deiner Liebe, von deiner Vollmacht. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment Menschen berührst und dass du Gaben freisetzt, die vielleicht irgendwo verschüttet waren im Alltag, in den Problemen, in den Sorgen, in den Nöten, in der Geschäftigkeit. Heiliger Geist, und zeige uns, wen du begabt hast und wie du begabt hast. Heiliger Geist, setze Apostel frei, setze Propheten frei, setze Evangelisten frei und genauso auch Hirten und Lehrer. Jesus, wir brauchen diese Fülle der Gaben, damit wir wirklich Reich Gottes leben können. Jesus, und ich bete, wenn Ängste jetzt da aufkommen, sage ich, habe Angst vor dem, was mich erwartet, weil ich es nicht mehr kontrollieren kann, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Jesus, du bist größer und stärker als die Ängste. Und du hast einen Plan mit jedem von uns und mit jeder Gabe, die jeder Mensch hat. Jesus, und wir bekennen dir da, wo wir unsere Gaben nur zurückhaltend eingesetzt haben, weil wir keine Lust hatten, weil wir keine Zeit hatten, weil wir Angst hatten, Herr, dass du uns das vergibst. Und danke, Jesus, dass du immer wieder neu mit uns anfangen kannst und willst. Jesus, und wir stehen jetzt hier und sagen, fang wieder neu mit uns an und stupse uns dahin, wo unsere Gaben sind und lass sie uns einbringen, zu deiner Ehre, weil es nicht um uns geht, sondern weil es um dich geht, um deine Ehre und um dein Reich. Jesus, wir danken dir, dass du großzügig bist. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du großzügig bist und dass du gerne gibst, wenn wir dich bitten. Jesus, und wir stehen mit offenen Armen da und sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen die Fülle deiner Gaben. Hier sind wir als Gemeinde und ganz individuell. Amen.